Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
An meiner Seite der Literaturkritiker und Zeitjournalist Ijoma Mangold. Für den Blick auf Themen dieses Tages, dieses Wochenauftakts, da kommt eine große Nachricht, nicht aus den USA, nicht aus Brüssel, nicht aus Europa, nein, sie kommt aus Asien. 15 Staaten haben dort den weltgrößten Freihandelspakt beschlossen, der umfasst 2,2 Milliarden Menschen, ein Drittel der Wirtschaftsleistung. Herr Mangold, Sie schreiben in Ihrem aktuellen Buch im Inneren Stammtisch, dass Sie einen kleinen Asien-Fimmel haben, dass Sie den Aufstieg Chinas, China ist ja da zentral in dieser neuen Zone, mit Bewunderung verfolgen. Da scheint jetzt vieles zu klappen, was bei uns nicht mehr so recht klappt.
Ja, absolut. Also die Begrifflichkeit Abendland, Morgenland wird jetzt echt nochmal krass neu aktualisiert. Also im Osten geht die Sonne auf und bei uns geht sie unter. Rein von den Stimmungen, rein von der Art, wie wir mit Wirklichkeit und Zukunft umgehen. Wir sind überzeugt, dass das Beste hinter uns liegt und jetzt können wir gerade die Dinge vielleicht noch so managen, dass es nicht alles ganz schlimm ins Auge geht. Und in der, im fernen Osten, in Southeast Asia und in China und so weiter, haben die natürlich einen völlig anderen Blick auf das Morgen. Das Morgen ist immer ein Versprechen, es ist immer eine Herausforderung, die zu einem besseren Leben, die zu mehr Wohlstand, die zu intelligenteren Lösungen führt. Ich bin da so ein bisschen gebrainwashed, das gebe ich gerne zu, aber ich finde es eine wohltuende Brainwash. Ich war vor 2 Jahren, 4 Wochen in Singapur. Liebe Zuhörer, Sie müssen mir keine Leserbriefe oder E-Mails schreiben. Es ist mir vollkommen klar, die Downside dieser ganzen Sache. Ja. Das ist keine Demokratie in unserem Sinne. Aber es ist trotzdem für mich spannend gewesen zu sehen, mit was für intelligenten Lösungen die eine unfassbar lebenswerte Stadt, auch unter vor allem ökologischen und aber auch ästhetischen Gesichtspunkten und sozialpolitischen Gesichtspunkten, und zwar eine ganz andere Sozialpolitik als hier, nämlich eine, die über Eigentümerschaft geht. Das heißt, der soziale Wohnungsbau ist keiner, der dann vermietet wird, sondern wo zu günstigen Zinsen, 85% der Bürger Singapurs sind deswegen dann Immobilieneigentümer. Total faszinierendes Projekt. Oder zum Beispiel Ökologie, Verkehrspolitik in Singapur. Sie brauchen eine Lizenz, um Auto zu fahren, die ist sehr teuer. Viele können sich das nicht leisten, ist aber auch kein Problem, weil der Nahverkehr 1000-mal besser ist, als sie sich hier das in Deutschland vorstellen können. Mhm. Sie sausen in eleganten U-Bahnen unter diesem Stadtstaat hindurch und so weiter. Für mich war es einfach nur so dieses Gefühl, die haben halt überhaupt keinen Zukunftspessimismus, sondern sehen sich am Beginn einer aufsteigenden Linie. Und da haben wir leben in so einem melancholischen Dekadenzgefühl. Früher waren wir groß, jetzt sollten wir mal lieber Wachstum schrumpfen, sonst geht die Welt unter.
Ja, okay, aber dann versuche ich mal so ein paar Zukunftsgedanken auch aus der guten alten europäischen Welt mit reinzubringen, ne, weil Sie das beschrieben haben. Also klar, dieser kurze Hinweis auf die Leserbriefe und Hörerinnenbriefe, die da kommen mögen. Ja, das ist natürlich ein Punkt.
Ja, ist ein Punkt,
das
absolut.
Das ist ein Punkt, weil natürlich auch so ein bisschen die Sorge ist, dass da nicht nur wirtschaftliche Standards letztendlich globale Standards werden, sondern dass eben auch in diesem, ich will jetzt nicht zu stark verallgemeinern, aber in diesem Modell, das wir eben auch aus China sehen, also Mehrung des Wohlstands, sozusagen auch Individualisierung und Zulassen von Individualisierung, wenn es Konsum ist, wenn es sozusagen die persönliche Karriereentwicklung ist, aber ohne das gleiche Maß an gesellschaftlichen Freiheiten oder sogar nicht mal sozusagen in die Richtung gehen, sondern siehe Hongkong eigentlich in eine andere Richtung marschieren.
Absolut, ja. Nee, absolut bestürzend. Ich lege Ihnen und den Hörern sehr gerne ein Buch ans Herz, das ich gerade gelesen habe und das ich absolut erhellend finde, von dem ehemalig jugoslawischen Ökonom oder Volkswirten Blanko Milanovic. Das heißt Kapitalismus Globales bei Surkamp erschienen. Der lehrt in den USA. Und der sagt, der Kapitalismus ist alternativlos geworden. Alte These, wir kennen, aber er konturiert sie ganz anders. Sagen, es gibt aber innerhalb dieses alternativlosen Kapitalismus einen neuen kalten Krieg zwischen zwei Systemmodellen. Und das eine ist unser westlicher, liberaler Kapitalismus gegen den autoritären Kapitalismus, wie wir ihn in China, aber natürlich auch, gar keine Frage, in Singapur oder auch in Vietnam erleben. Und jenseits der moralischen Bewertungen, bei denen sind wir uns ja sowieso einig, das ist auch richtig und gut so, ist trotzdem die Frage, die uns im Moment außer Atem hält, welches System ist leistungsstärker? Welches System kann auf bestimmte Herausforderungen besser reagieren? Mhm. Und wir sehen natürlich schon in diesem Jahr, dass Südostasien, vor allem natürlich auch Südkorea, auf die Corona-Herausforderungen viel besser reagiert hat.
Und Blanko Milanovic, wenn ich das kurz noch sagen darf.
Genau, ja. Und Milanovic, eine ganz interessante Überlegung, die ich so noch nie gehabt hatte, eingebracht hatte, der sagt, warum ist China so erfolgreich in der Corona-Politik? Weil autoritäre Staaten legitimieren sich durch das, was sie liefern. Während demokratische Regierungen sind ja schon durch die Wahl legitimiert. Das heißt, der Erfolgsdruck für ein autoritäres Regime, sagt Milanovic, ich finde zumindest eine bedenkenswerte Überlegung, ist höher.
Okay. Ich meine, ja, Input, Output, ja. Also wie legitimiert sich Demokratie? Ja. Ich würde an dieser Stelle aber auch nochmal sozusagen ein Fragezeichen, das ich schon länger mit mir rumtrage, auf den Tisch legen, nämlich warum eigentlich dieses, ich verkürze jetzt mal, europäische Modell, dass man sagt, diese Idee von freiem Handel, aber kombiniert mit persönlichen Freiheiten, mit Demokratie, mit einem sozialen Level. Warum ist das eigentlich nicht der Exportschlager weltweit? Weil da ist doch in diesem Paket alles drin.
Ja, das frage ich mich auch oft, aber vielleicht ist unser Blick auf uns selbst narzisstisch getrübt. Wir können uns halt nicht vorstellen, vielleicht sind wir für andere nicht so attraktiv. Also als ich in Singapur war, haben die Menschen über viele politische Modelle geredet, aber die EU war jetzt garantiert nicht irgendwie ein Role Model. Und sie sagten jetzt Freihandel und ich bin auch ein großer Freihändler, aber unter Freihandelsabkommen in den USA, TTIP, haben wir lange vor Trump, wir waren Trumpisten lange vor Trump in unserem Protektionismus.
Na gut, ich meine, man kann sagen, es gibt gute Gründe und schlechte Gründe gegen Freihandel. Also diese Differenzierung darf man auch nochmal machen. Ja. Man darf auch sozusagen kritisch sein bei Freihandel. Zum Beispiel, wenn man sieht, dieser Freihandel dient eigentlich vor allem auch dazu, Märkte auszubauen. Also wir sehen ja, wie die EU zum Beispiel mit afrikanischen Ländern Freihandel betreibt. Das ist selten gut für die afrikanischen Länder und meistens gut für die Europäische Union.
Würde ich so nicht generalisieren. Mit Blick auf Afrika stimmt das gewiss. Mit Blick auf Asien natürlich gar nicht. Asien ist ein irrsinniger Profiteur der globalen Globalisierung, das wissen Sie auch und deswegen treiben Sie sie selber voran.
Aber apropos Buchempfehlung bei Ihrer Singapur-Begeisterung, haben Sie wahrscheinlich aber auch damals gelesen, Christian Kracht und seine Singapur-Erinnerungen?
Nee, leider nicht.
Gebe ich ihm, ich glaube, der gelbe Bleistift heißt es.
Ach ja, genau.
Hat dann am Ende dazu geführt, dass Singapur, das erschien dann diese Kolumnen auch in der FAZ, dass Singapur, also der Stadtstaat Singapur, die Tourismuswerbung in der FAZ für einige Monate eingestellt hat.
Ja, die sind sehr dünnhäutig bei sowas.
Ja, gut, also ich nehme das gerne mit, was Sie mitgenommen haben. Ich gucke mal, ich glaube, ich habe es oben noch liegen.
Ach, gerne.